Ja, heute kommen wir zu dieser Aussage, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und wir haben schon schöne Lieder gesungen über Schöpfung und auch über die Neuschöpfung des Herzens. Und ich will einfach mal so kurz fragen, welche Erwartungen sind wohl bei diesem Thema jetzt hier im Raum? Woran denken wir, wird es jetzt wohl bei diesem Thema gehen? Enttäuschen muss ich all die, die etwas zum Thema oder besser vielleicht gesagt zur Debatte Schöpfung kontra Evolution erwarten oder auch Glaube kontra Naturwissenschaft. Ich sehe mich bei diesem Thema einfach nicht als kompetent an. Deutlich wurde mir mein Nichtwissen das erste Mal, als ich während meines Studiums ein Gemeindepraktikum in Konstanz gemacht habe am Bodensee. Der Gemeindeleiter hat mich beeindruckt dort, ein feiner Christ, wir haben Bibelstunden miteinander gehalten und irgendwann lud er mich mal auf seine Arbeitsstelle an und ich wusste, die ist an der Uni in Konstanz und er dort Professor für Biochemie. Und gemeinsam mit mir ging er durch seinen Arbeitsplatz, das heißt, er ging durch Labore und nicht nur ein Labor, sondern ein Zimmer hinter dem anderen. Und sehr beeindruckt hat mich ein Zimmer, und ich sehe das noch vor mir, oder ein Raum, sagt man, glaube ich, eher an der Uni und nicht Zimmer, ne? Voll mit Acrylkästen oder Plexi, was auch immer das war, mit Fruchtfliegen. Und auch in anderen Zimmern kreuchte und fleuchte das. Und ich dachte, angesichts dieser geballten Kompetenz, also seiner, nicht der Fruchtfliegen, ja, stelle ich ihm nochmal diese spannende Frage, wie er denn als gläubiger Wissenschaftler zu diesem Thema Schöpfung, Glaube und Evolution steht. Und da nannte er einen christlichen Autor, den ich so begeistert kannte und der sich auch ganz argumentativ und mit klarer Position zu diesem Thema äußert. Und er sagte, wenn ich diese Bücher meinen Kollegen zum Lesen gebe, die lachen sich tot. Weil, er sagte zum Beispiel, die Biochemie eine so schnelllebige Wissenschaft ist, lauter neue Erkenntnisse und Theorien bringt sie hervor und genauso schnell werden wieder andere verworfen, auf die dieser Autor zum Beispiel eingeht. Und da kann man ein Buch gar nicht lesen, das schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, weil alle Grundsätze sind sowieso schon über den Haufen geworfen. Das war so meine erste Begegnung damit. Und ich merke, immer wenn ich was zu diesem Thema lese, spüre ich bei dieser Sache so, dass die wirkliche Debatte und Auseinandersetzung bei diesem Thema eben nicht mit der simplen Fragestellung abgehandelt werden kann, stammt der Mensch nun vom Affen ab oder wurde er am sechsten Tag aus Erde geformt. Sondern, dass es eher viel mehr darum geht, so für mich, wie Glaube und Naturwissenschaft sich durchaus ergänzen, vereinbar sind und dass der Glaube viel stärker nach dem Warum, nach dem Ziel und Sinn des Daseins fragt und Naturwissenschaft fragt dagegen viel mehr nach dem Wie des Daseins, wie etwas entstanden ist. So, und dann merke ich immer, auf diesem Hintergrund müsste man dann die wissenschaftlichen Argumente bedenken, die auch für einen Schöpfergott sprechen. Dann lese ich mal was von Astrophysik und Urknallforschung und denke, da müsste man dann wohl einsteigen. Oder was Albert Einstein mit seinem Gedanken zu Zufällen meinte, Gott würfelt nicht. Oder wir könnten auch über Proteine und Aminosäuren nachdenken, da wärst du vielleicht hier vorne ein Experte oder so, ne? Dann habe ich mal was von einem zweiten thermodynamischen Hauptsatz gelesen, der wohl da auch Erhellnis abwerfen kann. Quantenmechanik. Wir müssten über Chaos- und Ordnungstheorien nachdenken. Das Forschen von DNS und Erbinformationen wäre wohl auch an dieser Stelle sehr anregend. Und in all diesen Themen würden wir wohl immer wieder darauf stoßen, dass der Faktor Gott, ich nenne es mal so, ja, oder unser Denken an einen Schöpfer oder nur die Vorstellung eines Evolutors, einer Evolution, möglich ist. Und dass es letztlich so ist, bleibt aber immer auch eine Glaubensfrage. Und ich will damit sagen, es ist nicht total naiv, wenn Christen an einen Gott glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie wir es eben bekannt haben. Aber für die richtige Debatte fühle ich mich nicht kompetent und sage an der Stelle immer nur, da bin ich nur Sohn eines Tischlers. Aber ich kann etwas über das Ziel unseres Daseins sagen. Und darin sehe ich mich durchaus als kompetent an, auch heute Morgen. Zu sagen, worum es in der Bibel und im Glauben geht. Und dazu sagt die Bibel hauptsächlich auch etwas. Die Aussagen der Bibel machen uns weise. Sie weisen uns den Weg zur Rettung, der uns im Vertrauen an Jesus Christus eröffnet wird. Die Bibel macht uns weise darin, den Willen Gottes zu erkennen, die eigene Schuld einzusehen, dass wir uns wieder Gott zuwenden und dass wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Darin macht die Bibel uns weise. Das, was ich eben gesagt habe, steht in 2. Timotheus 3, 15, 17. Da schreibt Paulus an Timotheus, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht. Sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. In diesem Vers geht es darum, wie die Schrift entstanden ist, aber auch wozu sie entstanden ist, was das Hauptanliegen auch der Schrift ist. Und so will ich das zusammenfassen, dass ich sage, Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis, darum geht es ganz stark in der Bibel. Und eine viel spannendere Frage an dieser Stelle jetzt mit dieser Aussage, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, ist diese, nämlich, was meinten denn die Verfasser des apostolischen Glaubensbekenntnisses mit diesem Text? Und bei ihnen ging es sicherlich nicht um die Frage, das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube zu klären, und ein Charles Darwin war an dieser Stelle auch noch lange nicht in Sicht. Und trotzdem sprechen sie dieses Bekenntnis aus. Bei ihnen damals ging es eher um die Frage, welcher Gott hat woraus die Erde geschaffen? Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Mit all dem, was noch über Gott in diesem Bekenntnis gesagt wird, wird der alleinige und einzige Gott auch als der Schöpfer der ganzen sichtbaren Welt bezeichnet. Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Und das hat damals viel bedeutet, so eine Aussage. Denn diese Aussage richtet sich gegen die damals vorherrschenden dualistischen, zweigeteilten Systeme, wie sowas erklärt wurde. In ihnen, in diesen anderen Systemen, die damals geglaubt und gelehrt wurden, wurde die Schöpfung, also das, was uns hier so umgibt, die Materie, was wir sehen, was wir anfassen können, auf einen bösen Gott als Schöpfer zurückgeführt. Und die Schöpfung war damit auch böse. So wurde zum Beispiel auch der Leib und speziell dann auch die Sexualität als böse und als unrein angesehen. Das musste alles ausgegrenzt werden. Die Schöpfung wurde sozusagen verteufelt. Und nur das Innere, das Geistige, das war gut, das war rein. In uns gibt es diesen einen göttlichen Funken, der muss bekannt werden, erkannt werden, der muss befreit werden, damit wir nicht in dieser materiellen Welt, die uns umgibt, so verhaftet sind. Denn das alles ist böse. Fleischlich. Und dagegen wendet sich schon das Neue Testament, wenn es dann in 1. Timotheus 4, Vers 4 betont, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Oder Titus 1, 15, den Reinen ist alles rein, auch das, was sie umgibt. Und das Problem der Verteufelung der Schöpfung hat die Christen lange belastet, ja teils bis heute. Wie gehen wir als Christen mit einem guten Blick durch die Schöpfung? Wenn sie Gottes Schöpfung ist, wenn der Geist Gottes, so wie es in der Bibel heißt, die ganze Schöpfung erfüllt, dann finden wir den Geist Gottes nicht nur in der Kirche, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in uns selbst. Sondern wenn die Welt eben nicht nur Materie ist, sondern Schöpfung, dann ist sie ganz auch von Gott und seinem Geist durchdrungen, dann sehe ich sie auch mit ganz anderen Augen. Dann kann ein Sonnenuntergang, den ich sehe, oder ein ganz besonderer Stein, den ich wahrnehme, eine Rose, ein Regenbogen, das kann dann für mich plötzlich ein Gruß werden, den Gott mir sendet, und es ist eben nicht nur ein geologischer, meteorologischer oder botanischer Vorgang. Ich darf damit rechnen, dass Gott sich für mich oder in mir oder durch mich seine Schöpfung auch offenbar macht, dass ich sie so sehe und wahrnehme. Oder dass ich in seiner Schöpfung ihn und seine Handschrift entdecke. Nicht nur in der Natur, auch in Wissenschaften, die forschen, in Erkenntnissen der Medizin kann ich Schöpfung Gottes erkennen. In der Psychologie, in Sozialwissenschaften kann ich schöpfungsmäßige Ordnungen Gottes entdecken. Ist das auch in der Betriebswirtschaft so? Meist erst immer im Nachhinein, ne? Wenn es falsch gelaufen ist. Also, das entdecke ich, die ganze Schöpfung von Gott, Geist durchhaucht, durchweht. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Noch etwas betonten die Christen damit. Im Gegensatz zu anderen Schöpfungsmythen, die die Entstehung der Welt erklärten, die damals auch so gang und gäbe waren, ist Gott jemand vom biblischen Verständnis, der die Schöpfung aus dem Nichts hervorgehoben hat. Und so gebraucht das Alte Testament immer dann, wenn vom Schöpfen Gottes die Rede ist, das hebräische Wort bara. Und dieses Wort beschreibt ein Schöpfen oder ein Erschaffen aus dem Nichts, wo vorher nichts vorhanden war. Auch dieses Lied, das wir gesungen haben, erschaffe mir Gott ein neues Herz, das ist ja eine Vertonung von Psalm 51, David sagt das da so in der vollsten Depression, nachdem er alle seine Sünden erkannt hat, was er falsch gemacht hat, sich gar nicht mehr würdig sieht, Gott zu begegnen, sagt er diesen Satz, schaffe in mir Gott ein neues Herz. Und benutzt da auch dieses Wort bara. Rufe mir ein neues Herz, heißt das hervor, aus dem Nichts, denn in meinem Herzen ist ja gar nichts Gutes mehr. Da kannst du gar nichts nehmen und sagen, hier noch ein bisschen neue Farbe und Anstrich und da noch ein bisschen modellieren und schon ist es wieder neu. Nein, Gott, ich brauche, dass du mir ein komplett neues Herz schaffst, weil an mir findest du nichts mehr vor an Material, was du da verwenden für kannst. Aus dem Nichts schafft Gott, das bekannten die Christen damals schon. Nicht nur vorgefundenes Material wird bearbeitet, wie es damals der gelehrt wurde, der Demiurg bei Platon tut, der nach einem festen Plan das Chaos der Elemente ordnet. Oder auch, wer sich mit germanischer Geschichte beschäftigt hat, da wird die Welt aus den Körperteilen des Riesen Ymirs oder Ymirs geformt. Nein, Gott braucht nichts vorzufinden, um etwas zu schaffen. Er ruft das Nichtseiende, das es sei. Römer 4, Vers 18. Jederzeit ist bei Gott neue Schöpfung möglich. Das bekannten die Christen damals. Und so kann und will Gott in unserem Leben handeln. So groß ist seine Allmacht. Denn es geht ja nicht nur darum zu wissen, was man meint oder was die damals meinten oder was Jörg erfahren hat, wenn wir heute von dem Schöpfer Gott reden, sondern das ist ja eine Sache, die auch in unser eigenes Leben kommen soll. Das ist ja nicht nur ein Satz, den wir unterschreiben sollen, und das ist es dann, sondern wie entfaltet dieser Satz auch sozusagen eine Wirkmächtigkeit in unser eigenes Leben hinein. Und ich möchte das in einer Situation deutlich machen, die, so bin ich überzeugt, alle von euch erkennen und alle von euch heute auch schon erlebt haben. Denn ich möchte euch in Gedanken jetzt an einen Ort führen und mitnehmen, nämlich heute früh in dein Bett. Hat jemand durchgearbeitet oder durchgemacht und ist heute Morgen hier? Um Gottes Willen, konnte ruhig sagen, ist nicht schlimm. In einem gewissen Alter geht das auch noch. Okay, ihr wart heute alle schon im Bett, ja? Schließt mal die Augen. Stellt euch vor, ihr liegt in eurem Bett. Fühl mal dein Kissen. deine Matratze, die Decke, die dich wärmt. Jetzt geht's los. Fühlst du das? Stell dir Folgendes vor. Dein Leben besteht nicht gerade nur aus glücklichen Stunden. Du kennst Trauer, Enttäuschung, Schmerzen. Und alles das war auch in dieser Nacht, in den Träumen, in Unruhe, in Wachphasen dir nah. Auf dem Nachttisch steht eine Karte. Und da steht drauf, dir, dir, o Höchster, will ich singen. Denn wo ist ein Gott so wie du? Und das ist ein Satz, der das Singen gerade dann empfiehlt, wenn man traurig ist, wenn man schwer krank ist, wenn jemand gestorben ist. Gott loben, ihm singen. Das ist eben nicht nur eine Sprache des Glücks, sondern oft auch eine Sprache des Widerstands gegen die andringende Traurigkeit und Trübseligkeit und alles Jammern. Aber der Widerstand dagegen muss in mir selbst aufgebaut werden. Dir, dir, o Höchster, will ich singen. Und das verstehst du als Aufforderung zum Lob, nicht als ein Imperativ, nicht als Befehl. Denn der Befehl zum Lob kann uns den inneren Zugang dazu verwehren. Wenn man Dankbarkeit einfordert, dann verschließt es nicht nur Kindern den Mund. Aber du hast jetzt verstanden, dass man den Ruf zum Lob auch als Weckruf hören kann. Als Weckruf gegen den ganzen trüben Strom sorgenvoller Gedanken. Und in den Strom der sorgenvollen Gedanken willst du nicht springen und dich dahin treiben lassen. Du lässt dich erinnern an die ganze große Güte und Schönheit, die sich jeden Morgen neu um dich und über dir ausbreitet und ganz offen jetzt vor deinen Sinnen liegt. Und so bleibst du erst einen Augenblick im Bett liegen und du siehst, du spürst, du atmest diese Güte. Und du begreifst, ich selber bin ein Teil von ihr. Ich bin verbunden mit allen Geschöpfen und Werken Gottes. Du ahnst immer mehr von der wahren Größe Gottes. Du denkst überwältigt an die unvorstellbare Weite des Kosmos. Du betrachtest die übersteigende Vielfalt der Güte in dem Netzwerk der Schöpfung, das dich trägt. Mein Leben, so denkst du, mein Leben, ich habe es nicht selbst gemacht und ich habe es auch nicht in meiner Hand. Alles ist mir geschenkt. Gott hat mich zu einer lebendigen Seele gemacht. Er hat auch meine Zeit und er hat diesen Tag gemacht. Ich entdecke, was mein Leben trägt. Es ist die Weite der Schöpfung und all die Lebensvorgänge in mir. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich nehme Nahrung auf. Ich pulsiere. Ich verbrenne Kalorien. Ich bin Schöpfung. Ich beginne etwas von Gottes Größe zu begreifen, nicht nur an den Millionen Lichtjahre in entfernten Galaxien, sondern auch an mir selbst, an den unbegreiflich komplexen Steuerungsvorgängen, die sich zwischen Zellen und Molekülen meines Körpers abspielen. In diesem Moment, wo ich hier noch ganz ruhig in meinem Bett liege, passiert das alles. Du Gott hast mich eingeladen, mit dir auf Du und Du zu reden. Und immer tiefer begreife ich, wer Du, dieses Du bist. Wenn ich die Himmel sehe, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die Du gemacht hast, was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass Du dich seiner annimmst? Ich sage, Deine Hand hält mich fest. Und es ist die gleiche Hand, die die Sonne an ihren Platz gestellt hat, die den Planeten ihre Bahn vorgeschrieben hat und den weit entfernten Fixstern auch seinen Ort zugewiesen hat. Diese Hand hält auch mich fest. Ich sehe unendliche Größe, wenn ich nur den Himmel wahrnehme. Und über diese Größe rede ich dich an, ich, deiner Hände Werk. Was ist da der Mensch? Was bin ich? Das moderne Weltbild sagt es klar, ein lächerliches, winziges Staubkorn in der unvorstellbaren Weite eines Weltraums, der von tödlicher Kälte und Strahlung erfüllt ist. Für den, der so denkt, ist die Vorstellung, dass das Weinen oder das Glück dieses Stäubchens irgendeine Bedeutung haben könnte, eine absurde Vorstellung. Die Botschaft dieses Weltbildes ist Kälte, Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Deine Botschaft, Gott, ist eine andere. Du hältst über die bedrohte Erde deine Hand. Du sagst, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Du hast den Fluten eine Grenze gesetzt, dass sie nicht wieder die Erde bedecken dürfen. Bedrohung, Chaos, Untergang, das ist alles so nah. Aber du hast die Erde fest gegründet, sodass sie alle Zeiten überdauern kann. Und das ist Grund zum Staunen. Das ist das Wunder der Schöpfung. Die Erde, eine zerbrechliche Scheibe, umgeben von chaotischen Fluten. Gott, du bewahrst sie vor deren Hereinbrechen durch eine Feste. Den Himmel, der das Leben wie eine Hülle schützt. Bin ich nicht auch eine zerbrechliche Scheibe, schwimmend auf einer chaotischen Tiefe? Dass meine zerbrechliche Scheibe, mein Lebensschiffchen, nicht untergeht, das ist auch eins deiner großen Wunder, ein Wink deiner immerwährenden Barmherzigkeit. Du willst, dass sich das Leben auf der Erde ausbreitet und entfalten kann, wie auch ich, der ich das alles sehe und wahrnehme. Mein Leben, meine Schönheit und Würde hängt allein daran, dass du Gott meiner gedenkst. Und daran finde ich mich immer wieder, mein Leben auf dieser Erde, mein Leiden, mein Glück, meine Sehnsucht, meine Hoffnung. Wenn ich den Himmel sehe, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und wenn dir jetzt danach ist, zu beten, in deinen eigenen Worten laut oder leise weiterzumachen, dann kannst du das jetzt tun.